Ihr hört Fortsetzung folgt. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Und wenn ihr wüsstet, wie lange wir hier schon quatschen über diverse Streamingdienste, die uns nicht einen Cent zahlen, dann würdet ihr weinen. Jedenfalls mit dabei diesmal Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallöchen.
Und der Erik.
Hallo, der Alex fehlt ja heute, fällt mir gerade
auf. Ja, der hat gerade keine Zeit. Und ich habe auch Internet wieder und beziehungsweise Alex hat keine Zeit, er wollte mich ja vom Thron stürzen. Das hat Folgen, selbst bei
von
Geschwistern.
Von deinem Porzellanthron.
Ja, der Thron natürlich auch, die Rundablage für diverse andere Sachen. Nein, wir haben, ich habe ganz kurz gleich am Anfang eine kleine App zu empfehlen, weil es darum ging, dass man manchmal Serien so auch vom Radar verliert, beziehungsweise nicht richtig erkennt, ob sie überhaupt irgendwo vorhanden sind. Und es gibt eine relativ nette App, die heißt Upflix, also Up wie Englisch nach oben und Flix wie Netflix, der letzte Teil. Und dort wird quasi täglich publiziert, ganz
das
legal.
Wie Englisch oben? Ich habe das als Appflix mit App,
nee.
Wie die App.
UP. UP
so, ich,
und Flix.
Hast du nicht auf den Link geklickt, den Daniel geschickt hat?
Nein, das macht Daniel Erik grundsätzlich nicht, auf meine Links
Appflix
klicken.
Appflix, jetzt sehe ich's.
Genau. Und
ich
da
App,
wird
Appflix, die gibt's nämlich auch.
Da wird einem täglich quasi mitgeteilt, was an Filmen und Serien neu gekommen ist. Und das ist am Tag natürlich nicht so viel, aber dann kann man auch mal gucken, dass einem Sachen interessieren könnten, die Netflix einen nicht notwendigerweise empfiehlt, weil nämlich, und das weiß Erik, Netflix da auch ein wenig in der Kritik steht, ganz grob, ne, weil die sehr, ja, den Zuschauer lenken. Ist das verwerflich? Ich weiß es nicht, aber
ja,
ist halt so.
Gerade in den USA gibt es einige Diskussionen in verschiedenen Podcasts, die ich da auch so höre. Da geht es aber hauptsächlich in Bezug auf Filme. Das heißt, Netflix bringt ja jetzt auch häufiger mal oder kauft häufiger mal die Erstveröffentlichungsrechte für die Filme. Das heißt, die Filme kommen gar nicht mehr ins Kino, sondern gleich auf Netflix, wie letztens dieser Will Smith-Film oder wie dieser eine, schon den Namen vergessen.
Auslöschung.
Auslöschung. Ich habe gerade nach einem englischen Titel gesucht, irgendwas mit, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls.
Annihilation, ja.
Annihilation, genau.
Im Kino und alles andere europaweit.
Ja.
USA macht direkt Netflix.
Und Netflix hat ja auch Filme im Angebot, aber es ist irgendwie sehr schwer, Filme überhaupt so richtig so zu finden, weil die promoten natürlich eher so ihr Serienangebot oder ihre eigenen Filme. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Bock hat auf irgendwie Actionfilm oder Science Fiction oder irgendwas Bestimmtes sucht, da wird einem nur so ein bestimmter Teil angezeigt und wenn, muss man über Suchmaske gehen, das ist alles nicht so komfortabel gemacht und deswegen, man findet eigentlich hauptsächlich zuerst natürlich die Netflix-Produktion und die lenken natürlich sehr dann die Information. Ist wie bei Google, wenn man nicht auf der ersten Ergebnisseite steht mit seiner Webseite, dann ja, kann man sich halt kaum ausrechnen, da nennenswert Besucher zu kriegen und ja, deswegen sind jegliche Apps, es gab ja diverse so Plugins auch für Google Chrome, kannte ich, wo man auch diese sogenannten versteckten Kategorien bei Netflix aufdecken konnte, aber die funktioniert nicht mehr. Man konnte mal dann zum Beispiel die Filme nach bestimmten Kategorien auflisten und sowas und sehen, was alles da ist. Aber ich werde mal diese Upflix mal testen, aber das ist natürlich, die App jetzt hier zu empfehlen, Daniel, ist natürlich jetzt der Tod für Annemaries jegliches soziales Leben, ne? Hier, wenn sie täglich da eine Meldung bekommen, was für Serien
was neu reingekommen
ja,
ist.
Nur bei Netflix.
Aber das ist das Coole, was ich bei der schön finde, dass auch so Independent-Filme mal angezeigt werden, weil sie einfach neu
Filme
aufgenommen
sind
worden sind in Katalogen.
Ah, also nicht nur Serien, auch Filme.
Nee, alles, also Filme und okay. Serien, alles, was quasi neu ins Programm reingenommen wird. Und es gibt dann, glaube ich, einen zweiten Reiter, da steht drin, was quasi demnächst rausfliegt. Also wenn man irgendwas gerade guckt und denkt, hier, wollte ich noch gucken, dann kriegt man da, weiß ich, eine Woche oder 14 Tage oder einen Monat vorher Bescheid.
Kann man doch bestimmt auch mit dem Netflix-Account, dass man das ja mailt, oder?
Frag mich nicht, keine Ahnung.
Einfach es gibt ja immer mal diese Mail von Netflix, so, hey, wir haben folgende Sachen neu oder so.
Ja, na klar.
Ja, weil ich kann mich da auch dran erinnern.
Aber da habe ich zum Beispiel noch nie so Independent-Filme gesehen. Also bei mir. Ich glaube, die ist auch
das
sehr
stimmt,
selektiv
meistens
wieder.
Meistens Serien. Ja. Serien oder wenn sie halt selber irgendwas Neues haben. weil...
Also sie sind auf jeden Fall, sie wissen, dass ich über das Handy, über die App ab und zu Riverdale schaue, was ja in den USA bei CW läuft und dann entsprechend Deutschland echt immer am nächsten Tag immer die neue Folge. Und da bekomme ich immer die Push-Nachrichten Donnerstag, eine neue Folge Riverdale ist auf dem
Tag. Echt, eine neue Folge? Kriegst du Push-Nachrichten? Das kriege ich überhaupt
ja,
nicht.
Ja, aber so, auch auf die App direkt. Also, ja genau, auf die App, aufs Handy dann. Ja, also.
Gut, Annemarie, die hat da quasi so einen Goldstatus intern bei Netflix da.
Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Also so viel gucke ich jetzt, weil also manche Serien sind echt Quatsch oder die interessieren mich einfach nicht. Und aber ihr habt schon recht, Filme gehen so ein bisschen unter.
VIP ist da die Annemarie.
Das erklärt bei Annemarie auch, dass wenn man mit ihr zusammen ist, dieses Handy geht immer piep, 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 piep. Alle Sendungen, die sie gerade guckt.
Ich muss mal sagen, also in letzter Zeit habe ich gesehen, die haben jetzt Forrest Gump wieder neu mit drin, Truman Show, also viele alte, so klassische 90er Filme. Das finde ich echt ganz toll.
Ja, in diesem Podcast, was ich vorhin erwähnt hatte, da ging es halt auch darum, dass jetzt viele so kleinere Filmemacher, für die ist es ja unheimlich schwierig, auch einen Film in die Kinos zu bringen, weil da brauchst du halt einen Verleiher und alles Mögliche. Und da wurde halt häufig drüber diskutiert, dass es natürlich eine große Chance wäre für Filmemacher, dadurch, dass du ja sowieso digital drehst und digital schneidest, wenn du das dann auch zum Beispiel digital verbreiten könntest. Da gibt es ja diverse Formen. Hier in Deutschland nutzen ja viele so dieses Vimeo dann mit irgendwelchen Codes versehen oder da gibt es auch so Bezahlplattformen, wo man halt irgendwie einen Betrag bezahlt und kann dann einen Film gucken. Aber es wäre natürlich cool, wenn irgend so ein großer Player da eine gute Basis schaffen würde für solche Filmemacher, dass sie sagen, sie vermarkten ihre Filme halt direkt und gehen nicht irgendwie so einen Umweg und müssen irgendwie einen Vertrieb finden oder irgendwas. Ja, und da ist halt, ja, da hat halt durch diese marktbeherrschende Stellung von Netflix und die machen da so gut wie nichts in der Richtung, ne? Natürlich dann schlecht. Naja. Aber Serien bringen sie immer trotzdem noch ganz gute.
Ja, ja.
Immer wieder den Dreh zu finden.
Durchaus was Schönes. Annemarie, du hast aber auch ein paar Newslein.
Nee, ich wollte jetzt eigentlich zu dem Thema noch was sagen.
Achso.
Ich muss dann wahrscheinlich erstmal was finden. Wir hatten ja eigentlich unsere Einstiegsdiskussion war ja nicht wirklich nur Netflix, sondern allgemein, dass man sich erinnert, Mensch, ich habe doch da, also für unsere Zuhörer, ich hatte mit Eric über The Good Place gesprochen und da meinte er, Mensch, das habe ich auch gerne geguckt, das war auch lustig, gab es da schon neue Folgen. Und da war einfach der Gedanke, dass man dafür eine App bräuchte, die einen dann daran erinnert. Und da wollte ich jetzt nur mal in die Runde werfen. Ich benutze die Website myepisode.com. Da musst du vorher händisch, also machst dir einen Account und musst dann händisch alle Serien einmal raussuchen, einmal anklicken, die du aktuell schaust. Und dann wird dir das quasi jeden Tag angezeigt, was gerade kommt. Also allgemein, wenn es eine neue Folge der laufenden Staffel gibt. Und so hast du natürlich auch einen Überblick, wenn jetzt eine Serie aus der Sommerpause wiederkommt, dass da neue Folgen gibt.
Und dann bekommst du täglich so DIN A4-Blatt zugeschickt?
Nee, also ich benutze das im Browser einfach und hab die halt immer offen und dann sehe ich jetzt zum Beispiel letzten Freitag, 4. Mai, kam die zweite Staffel Dear White People, ist schon 2 Wochen her, auf Netflix, da habe ich das jetzt hier noch dann.
Okay.
Genau. Und halt alles andere, was ich halt, Handmaid's Tale läuft gerade wieder in der zweiten Staffel, Killing Eve habe ich da auch schon hinzugefügt, Spoiler Alert. Genau, also das ist ganz cool, aber ich weiß gar nicht, ob die eine App haben, habe ich mich noch nie, weil ich das wirklich ganz klassisch, also sowieso immer einen Laptop auf habe, auch wenn ich jetzt hier Netflix gucke. Aber vielleicht hat ja ein Hörer, eine Hörerin da noch eine coole andere Version.
Empfehlung.
Oder Idee. Genau. Empfehlung, genau. Okay,
das war. Willst du trotzdem noch was zu Santa Clarita sagen?
Genau, ich wollte nur sagen, dass jetzt vor einigen Wochen ja auch zweite Staffel Santa Clarita, also glaube ich schon 1-2 Monate her, die zweite Staffel bei Netflix veröffentlicht wurde. Die habe ich zum einen schon gesehen und fand die wieder sehr, sehr unterhaltsam und echt albern. Also fand sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als die erste, weil natürlich das Grundsetting alles schon gegeben war und die bringen das jetzt nochmal eine Spur höher und intensiver, auch was die Geschichte angeht. Aber wie ich finde, niemals langweilig, sondern sehr, sehr kurzweilig tatsächlich immer die Folgen. Und jetzt wurde auch gesagt, dass es eine dritte Staffel geben wird, weil auch so wie die zweite Staffel endet, muss es weitergehen. Es wäre sonst ein viel zu harter Cliffhanger gewesen. Und ich kann es immer noch empfehlen. Santa Clarita, da jetzt auf Netflix.
Sehr schön.
Mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant. Und
mir war es ja persönlich ein bisschen zu
Teenager-Darsteller. Ja, wenn es da in der ersten Staffel dann in der zweiten ist, noch ein bisschen besser.
Yeah. Erik, willst du noch was zu Lethal Weapons sagen? Wir hatten das im Vorfeld auch ganz kurz angesprochen, dass es da auch wieder mal einen kleinen Tumult rumgab.
Ja, ich habe gestern Nachricht bekommen auf Facebook von jemand, der weiß, dass ich gerade Lethal Weapons ja schaue. Ich habe ja da wieder angefangen. Und da gab es wohl einen Wechsel jetzt von den Hauptdarstellern. Da wurde der Darsteller von Riggs, Clayne Crawford, wurde rausgeschmissen bei der Produktion. Hier steht was, klar eskaliert, US-Sender schmeißt Riggs-Darsteller raus und der Ersatz für ihn ist Jean William Scott. Und den kennen wir ja, der ist ja Stifler zum Beispiel bei American Pie. Ich glaube, das wird er eh nicht mehr los, den Stempel. Ich bin da gespannt drauf, ehrlich gesagt. Fand den Darsteller eigentlich, bin ich dann ja so im Laufe der ersten Staffel schon mit dem warm geworden. Ich hatte natürlich immer irgendwie Mel Gibson im Hinterkopf und da hat das am Anfang irgendwie nicht ganz so zusammengepasst, die beiden, so rein optisch und von der Art her. Aber ja, bin gespannt, wie sich es dann entwickelt. Dann
Wenn sich der Darsteller nicht benehmen kann, dann wird er halt entlassen.
Ja, ich habe ja gehört, ich gucke natürlich auch Silicon Valley und da ist ja der TJ Miller, der Darsteller, der ist ja auch nicht mehr dabei und die haben da in der Serie irgendwie so einen Dreh gefunden, wo sie gesagt haben, warum der nicht da ist. Aber das hat wohl auch hier mit der MeToo-Sache zu tun, oder?
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich schade,
gar
weil
nicht
der war
sauber, ja.
Der war echt cool. So, also jetzt in der Serie war der richtig cool, fand ich. Und ich mag den ja auch so, also als Darsteller jetzt. Also wenn er natürlich abseits von seinen Rollen da so eine Scheiße macht, dann ist er einfach bescheuert. Aber ich mochte den als Darsteller eigentlich sehr gern. Der hat ja auch bei Deadpool hat er auch eine kleine Nebenrolle gehabt. Bin ich jetzt gespannt, gehe ich ja am Freitag jetzt in Deadpool 2 hier bei uns. Bin ich gespannt, ob der da wieder mit dabei ist, aber ich glaube, den haben sie da auch raus.
Ja gut, würde abgedreht gewesen sein, oder?
War das ja, schon ich glaube, das war auch so ein bisschen in der Kritik, weil sie eigentlich theoretisch noch Zeit gehabt hätten, dass ihnen also die Rolle nachzubesetzen oder nochmal nachzudrehen, wenn man sieht, dass hier Ridley Scott für diesen alles Geld der Welt hat er ja auch Kevin Spacey nachbesetzen können und hat alle Szenen nachdrehen können für einen riesen Film. Und hier, Jim Miller hat wohl nur eine relativ kleine Rolle bei Deadpool und da hätte es wohl theoretisch auch noch, hätte es die Zeit noch hergegeben und er hatte ich auch nur so halb mit Kritik, so in der Kritik stand.
Gut, ja. Dann kommen wir doch einfach mal zur ersten Serie und ich bin mir diesmal gar nicht sicher, wer eigentlich die interne Liste aufgeführt hat. Ich war es nicht, ich war ja quasi offline, weg von Internetnabel der Welt. Barry, eine HBO-Sitcom, die eigentlich keine, in meinen Augen, keine ganz klassische Sitcom ist, sondern eher schon Richtung Drama geht. Und müssen Sie der ersten Folge.
Ist ja nicht. Bitte? Also eine Sitcom ist es ja nur.
Nee,
sie hat eher eine Comedy-Serie.
Dramedy.
Dramedy, ja.
Genau. Erik, würde uns mal kurz vorstellen, worum es denn dabei geht, denn da hat auch jemand mitgespielt, der dann in einer anderen Serie, die ich nochmal kurz erwähnen werde, aber dazu später.
Ja, die Hauptrolle, also es geht um die Serie Barry und die Hauptrolle und gleichzeitig auch Produzent und Regisseur ist Bill Hader. Den kennt man, also ich kenne ihn hauptsächlich aus Filmen, also zum Beispiel bei Die Eisprinzen oder sowas mitgespielt oder bei etlichen Big Friendly Giant oder sowas hat er mitgespielt. Und hat auch häufig in irgendwelchen Animationsfilmen seine Stimme geliehen, zum Beispiel bei dem Angry Birds Film oder bei Sausage Party, den hatten wir auch in der Sneak Preview gehabt, oder bei Findet Dory. Man kennt ihn eigentlich. Wenn man ihn sieht, weiß man genau, wer das ist. Kann vielleicht nicht gleich einen Namen zuordnen, außer man ist doch ein bisschen in der Materie drin. Und Barry, wir sehen ihn am Anfang, wie er quasi als Auftragskiller so seine Brötchen verdient. Und der ist aber nicht so, wenn man ihn kennt, wie er so aussieht und agiert, so ist er halt hier auch. Also er verstellt sich da nicht als taffer Typ, wie zum Beispiel Liam Neeson, der dann plötzlich zum taffen Typen wurde hier in seinen Filmen, sondern er ist halt so, wie er immer ist und hat aber trotzdem dann diese gewalttätigen Ausbrüche, wo er dann die Leute umbringt. Und er hat noch einen Kumpel oder sowas, der ihm immer die Aufträge verschafft und bei dem er dann auch immer das Geld abliefert oder zu dem er das Geld schicken lässt und der ihn dann wiederum bezahlt, damit er mit dem direkten Geldfluss nichts zu tun hat. Und er gibt ihm die Aufträge und einer der Aufträge jetzt in der ersten Folge ist, dass er jemanden umbringen soll, der sich mit irgendwelchen Serben verscherzt hatte. Beziehungsweise, nee, der hatte mit der Frau von dem einen hatte der was, genau. So war das. Die Frau ist mit dem fremdgegangen und da soll er halt diesen Nebenbuhler ausschalten. Und er verfolgt ihn dann erstmal und der Typ geht in so eine Schauspielklasse. Das ist aber, ja, es spielt halt dann in Los Angeles, wo irgendwie jeder den Traum hat, im Filmbusiness aktiv zu werden. Da gibt es wahrscheinlich wahrscheinlich unglaublich viele solche Schauspielkurse, wo die Leute hoffen, dass sie irgendwie das Handwerkszeug bekommen, um da irgendwie groß rauszukommen. Und da gibt es wahrscheinlich auch unheimliche viele ehemalige Darsteller oder abgehalfterte Hollywood-Legenden, die dann solche Kurse geben. Und so einen gibt es hier auch. Der hält sich den größten und gibt halt so einen Kurs und hat auch ganz rigorose Kriterien und nimmt auch die Leute so bis ans Äußerste mit seinen Kommentaren und holt da alles aus denen raus. Und als er eines Tages kommt er dann halt versehentlich nochmal so ein bisschen auf die Bühne und muss da so eine Rolle mitspielen und entdeckt da irgendwie so ein bisschen seine Passion dafür. Und dieser Typ, den er eigentlich umbringen soll, der ist halt mit diesem Kurs drin und den kann er schlecht umbringen, weil das sein Schauspielpartner wird. Das findet also der Typ, der ihm die Aufträge immer weiterleitet, der findet das natürlich nicht so toll, dass er jetzt hier so abtrünnig wird quasi. Und ja, viel mehr habe ich auch nicht geguckt, weil so die erste Folge habe ich bis jetzt nur geschafft. Einer der Produzenten ist auch Alec Burke, der auch bei Silicon Valley, was ich ja ziemlich cool finde, mit produziert. Das merkt man der Serie auch an. Also hat eine ganz eigene und extrem abgefahrene und coole Art von Humor, die so immer so ein bisschen hin und her schwankt zwischen so Drama und Komödie und aber auch nicht so richtig lachen, sondern manchmal ist es so abgefahren, dass einem das Lachen fast im Hals stecken bleibt. Aber es ist irgendwie so cool, dass man weitergucken will. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran, weil fällt mir sehr, sehr gut.
Mich hat ja die ganze Art und Weise dieser Serie so ein wenig an Pushing Daisies erinnert. Ann-Marie, ging dir das ähnlich so von der Art? Weil das ist halt so ein ganz seltsames, wie du schon sagst, ist halt ein Dramedy irgendwie. Und man hat diesen Bill Hader, also den Barry, die ganze Zeit so im Fokus und man denkt sich so, wie kommt denn so ein Auftragsmörder eigentlich dazu? Aber man merkt halt, der ist mit seinem Job eigentlich unzufrieden und will halt irgendwie ein Leben führen. Und wie gesagt, wie Erik schon sagte, stolpert so plötzlich eben in diese Schauspielklasse hinein und hat da irgendwie einen Draht dazu und will eigentlich schon, ja, erst geht er zu diesem entsprechenden Lehrer hin und meint so, habe ich denn Talent? Und der hat null Talent. Also er stand auf der Bühne und sagte das ganz monoton runter, so ganz
war die Szene aus True Romance, ne, wo er dann einfach so dastehen musste als Christian Slater quasi.
Genau, und dann wirklich ohne Akzent, ohne Stimmenmodulation da diesen Text runterrasselt, aber irgendwie macht irgendwas Klick und er verliebt sich auch so ein bisschen.
So war es halt auch im Original, ne, wenn du True Romance kennst, da hat er halt zufällig genau das so getroffen.
Nee, das habe ich gar nicht registriert. Ja. Achso, und dann ist da noch der Witz.
Also, das ist natürlich für Filmfreaks wie mich, war das natürlich extrem, also wo das schon begonnen hat, wo die Filmzitate kamen, wo der Typ da saß, dachte ich, ah, das ist True Romance. Und dann tatsächlich, da saß der auch noch da mit dieser Perücke da, mit diesen Rasta-Locken, genau wie damals Gary Oldman, glaube ich. Ja, war echt cool.
Aber ich finde es halt, es hat eine sympathische Art irgendwie und dann dieses Überspitzte wiederum, als dann, wie gesagt, seine Auftraggeber, serbische Mafia, sage ich jetzt mal, sich rächen will am Ende.
Habe ich gerade festgestellt, ja. Ich habe auch Serben gesagt.
Am Ende rächen will und die umbringen will da und dann zieht er ganz kühl, ganz locker da die Knarre und knipst sie aus, so viel als kleinen Spoiler und geht dann ganz trocken, ganz kühl in irgendein so ein Diner bestellt, will eigentlich was Härteres zu trinken haben und kriegt dann aber irgendein so ein Beruhigungstee, sage ich jetzt mal, und die kriegt aber auch raus, dass die Kellnerin dort halt auch nur ein Schauspieler, also eine ambitionierte Schauspielerin ist, die irgendwie irgendeine andere Rolle vorspricht und das macht das ganze Setting so skurril, so irgendwie seltsam, aber auch sehr, sehr faszinierend. Und in meinen Augen spielt Bill Hader das ganz, ganz großartig. Eben so ein bisschen emotional sehr zurückgesetzt, aber trotzdem irgendwie überzeugend. Sehr, sehr überzeugend. Und wie gesagt, da spielt noch einer mit, der quasi ihm die Aufträge so vermittelt, sein Agent sozusagen, der in einer etwas älteren Serie, da komme ich aber später nochmal dazu, mitgespielt hat. Das fand ich auch sehr schön, dass der da mitgespielt hat. Also dieser Stephen Root. Ganz, ganz großartiges und Setting irgendwie. Mir hat es gut gefallen. Ich meine, es ist nicht meine klassische, deswegen ist es halt nicht klassisch Sitcom und vielleicht ein Hauch zu dunkel, aber doch sehr überzeugend. 8 Episoden ist, glaube ich, auch für die nächste Staffel schon verlängert worden. Also wird es auf alle Fälle mehr geben und bin gespannt, wie die Sachen sich weiterentwickeln. Ann-Marie, hast du mehr als eine Folge gesehen von der?
Ja, ich habe schon die ganze, alle 8 Folgen gesehen, ach so, tatsächlich.
Da kannst du ja bloß mal sagen, wie die sich weiterentwickeln, also was so der Kern ist. Hat er trotzdem noch Auftragsmorde und macht gleichzeitig diese Acting-Class?
Ja, also ich habe tatsächlich schon die ganze erste Staffel gesehen. Ist ja ganz easy wegguckbar. In 30 Minuten läuft ja, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, auch auf Sky in Deutschland immer, wie bei den meisten Serien, ein Tag nach US-Ausstrahlung. In USA läuft es auch, wie das auf HBO. Ja, also es ist nicht so dieses klassische Fall der Woche, sondern wirklich, er strandet da in L.A. und wie Erik auch gerade gesagt hat, er findet da so ein bisschen seine unentdeckte Passion für das Schauspiel oder vielleicht einfach nur den endlich mal einen Sinn in seinem Leben und das ist einfach, also da wird die Story weitergetrieben, also wie er da angenommen wird von den Leuten. Er ziert sich am Anfang noch so ein bisschen da wirklich mitzumachen, weil sich das ja vielleicht auch nicht zutraut und das auch nicht gewohnt ist, dass er Lob erhält. Dann natürlich, erkennen wir glaube ich schon in der ersten Folge, dass er Gefühle entwickelt für eine der Schauspiel-Damen, also für die Sally, für die Blonde. Das entspinnt sich noch weiter und ich glaube auch schon in der ersten Folge kommt eine Polizistin noch ins Spiel. Muss man mir kurz sagen, ob man die schon in der ersten Folge sieht?
In der ersten Folge noch nicht. Nee.
Genau, also dann die Polizei kommt noch ins Spiel und da direkt wirklich eine Frau und die ja untersucht eben den Fall. Jetzt müsst ihr mir kurz im Piloten, ist das da schon, wenn die Tschetschenen mit dem Auto kommen und
genau, das ist quasi wollen? Das Ende der genau. Folge, wo sie die, wo genau, er sie quasi abknallt. Genau, und
da
sehen wir,
dass diese Lippenstiftkamera da ja, vorne wieder im Fahrzeug ist. Genau, und daraufhin wird eben der Fall von einer Polizistin untersucht und das zieht sich alles noch. Und da erkennen wir dann wieder die Comedy in der Dramedy, weil da aus dieser Lippenstiftkamera sehr, sehr viele alberne und komische Gespräche entstehen mit ihrer hausinternen Polizei-IT. Also das ist nicht einfach mal so, dass die ganz schnell so dieses Material auswerten können. Das ist sehr, sehr lustig tatsächlich gespielt. Ich habe mich da sehr amüsiert. Genau, und die Story geht einfach so voran. Also es ist jetzt nicht, dass er immer noch jeden Tag oder jede Folge jemanden umbringen muss. Es gibt noch einige Morde. Es gibt die Gefahr von den Tschetschenen ist immer noch da, die natürlich auch reinstes Comedy-Gold sind. Also so diese Gang da, diese Bande, die irgendwie der Hauptmacker da ist, so klassischer Tony Soprano, irgendwie dicker Bauch und im Jogginganzug und gibt da die Mordaufträge. Aber im nächsten Moment kommt seine 10-jährige Tochter und er ist wieder ganz, ja, Sweetie, mach ich für dich und alles klar, Kleine. Und ja, sehr, sehr amüsant auch dieser Teil. Und was hast du gefragt, Daniel, noch wegen Pushing Daisies? Also am Pushing Daisies hat mich jetzt eigentlich gar nicht so erinnert. Eher so im ersten Moment an Dexter, eben dieser Mann, der mit seinen Gefühlen nicht zurechtkommt, wird uns natürlich auch im Pilot ganz am Anfang von Barry eben geschildert, dass er in Afghanistan war, an einer langen Depression litt, jetzt auch spürt, dass dieses Dunkle eigentlich wieder beginnt, Macht über ihn zu ergreifen. Und da kommt eben dieser Ausflug nach Los Angeles gerade recht und dann eben diese Passion für die Schauspielerei. Und ich finde, das ist super gut dargestellt, eben seine Antriebslosigkeit, diese trostlose Stimmung, die er halt hat, dass er einfach leer ist. Und da dachte ich eben am Anfang so ein bisschen in die Kerbe Dexter, aber ja, ist es jetzt gar nicht. Dexter ist ja auch viel dramatischer eigentlich und ja, also muss man nicht vergleichen. Denkt man vielleicht im ersten Moment, aber finde ich jetzt gar nicht so vergleichswürdig. Und Dexter handelt ja auch aus ganz anderen Beweggründen. Er tötet ja Menschen, die seiner Meinung nach schuldig sind, wofür es aber einfach keine Beweise gibt, deshalb können sie nie rechtlich belangt werden. Und hier, ich meine, eigentlich, das macht es halt auch so schwer. Also mit Barry, ich finde ihn ja eigentlich sympathisch, aber das ist ja so ein knallharter Killer, der halt von irgendjemandem immer Aufträge bekommt.
Wobei, ganz kurz, knallhart finde ich ihn gar nicht.
Menschlich nicht so in Ordnung ist.
Ja, ich finde eher so, es ist so wie so einer, der einen Job hat, der den Job eigentlich hasst, aber ihn trotzdem macht, weil er irgendwie Geld braucht. Und
halt gut drin ist. Also er schleicht sich irgendwie an, gibt dann auch in späteren Folgen, schleicht sich an, niemand kriegt ihn mit und dann knallt er einfach eiskalt. Er unterhält sich mit jemandem im Auto, gerade jetzt im Finale und merkt halt seine Fälle, nennt man es so, die Fälle davon schwimmen und die reden auf einmal holt er die Knarre raus und schießt in den Kopf. So diese Abgebrühtheit hat er halt trotzdem, obwohl er nach außen hin überhaupt nicht so wirkt. Ja, also ich habe alle 8 Folgen gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich sehr schön unterhalten. Auch hier wieder überhaupt keine Langeweile, kam immer was anderes. Dann natürlich diese absurde Schauspieltruppe, also da sind sie ja wirklich bei echt. Also die träumen ja noch ganz groß, diese Schauspieler, und aber du weißt genau, ey, ihr kommt nie aus dieser Theatergruppe weiter raus. Ist halt ganz lustig mit anzusehen, wenn sie dann zu Castings gehen. Auch sehr krass, die blonde Darstellerin, die Sally, hat dann so halb einen Agenten und er macht dann einen Scherz von wegen, ich muss jetzt überlegen, ob ich dich jetzt fest vertrete oder ob ich mit dir schlafe. Und sie versucht das dann ganz geschickt aufzulösen, so von wegen, ja, ich will das nur beruflich halten. Ja, ach, war ja auch nur ein Scherz. Und irgendwie eine Stunde später ist sie beim Casting und erfährt, dass ihr Vorsprechen gestrichen wurde und dass sie jetzt von der Liste von diesem Manager runter ist. Also auch so diese bitteren Wahrheiten von Hollywood sind da sehr charmant dargestellt und finde ich sehr realistisch, insoweit ich das einschätzen kann. Das Finale hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr spannend, dann doch nochmal, da gibt es nochmal einen Twist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine zweite Staffel tatsächlich braucht. Also ich glaube...
Ist in sich abgeschlossen soweit?
Ne, es hat einen Cliffhanger, eigentlich sehr guten, aber weiß nicht so richtig, ob da eine zweite Staffel, ob das dann nicht so ausgeleiert ist, weil so wie es im Cliffhanger aussieht, erkennt dann eine Person sein wahres Ich und also da müssen sie sich schon echt was Schlaues einfallen lassen, dass die zweite Staffel nochmal so gut ist. Aber so kann ich es echt empfehlen. Das ist eigentlich quasi wie ein sehr langer Film, so, wenn man also 8 mal halbe Stunde, 4 Stunden, das hätte man vielleicht auf 2,5 Stunden als guten Film auch runterkürzen können. Bill Hader gefällt mir sehr gut. Gute Dramedy, hat mich sehr gut unterhalten, kann ich empfehlen.
Ja, hat mich...
Und ihr? Guckt auch
uns, als der Daniel mal kurz offline war, hatte ich schon gesagt, wir hatten vor 1-2 Wochen hatten wir einen Film in der Sneak Preview gehabt. Der heißt A Beautiful Day, ist der in Anführungszeichen deutsche Titel. Im Original war der irgendwie anders. Mit Joaquin Phoenix. Da spielt er auch einen Rückkehrer aus dem Krieg, der da irgendwie ein bisschen Trauma mit sich rumschleppt. Und er arbeitet auch als Auftragskiller, weil das Einzige ist, was er kann. Weil er kann halt Menschen töten und sonst ist er halt ja sozial relativ ja inkompetent. Da kann er nicht so richtig mit Leuten agieren und deswegen bringt er halt Leute um, weil irgendwas muss er tun fürs Leben. Und der hat sich darauf spezialisiert, Mädchen, die irgendwo entführt worden sind und teilweise in irgendwelchen Kinderbordellen gelandet sind, wieder zurückzuholen, weil das soll meistens, oder die kommen meistens aus irgendwelchen besseren Häusern und das soll halt niemand erfahren, dass die dort überhaupt gelandet sind und was mit denen passiert ist. Da haben halt die Leute da Bedenken und dann wird er eines Tages angeheuert, sogar von einem Senator, dem seine Tochter verloren gegangen ist und dann kommt er wirklich in ganz üble Kreise rein. Und das hat mich sehr stark hier erinnert, weil das auch so von der Art her, weil der Bill Hader spielt ja auch irgend so einen Marine, der da irgendwie wieder zurückgekommen ist und sich nicht mehr so recht ins Leben zurückfindet. Und deswegen habe ich da so ein paar Parallelen gesehen. Aber der A Beautiful Day ist bei weitem hat nicht so einen leicht amüsanten Ansatz wie der hier, sondern der ist wirklich knüppelhart und sehr düster.
Trotzdem, kann ich aber sehr empfehlen. Wo läuft das eigentlich? Du hast das im Original, also auf Deutsch geguckt, oder?
Nee, ich hatte es bei Sky Atlantic. Die Folge aufgenommen und da habe ich die im Original geguckt, die erste.
Habe ich doch schon gesagt.
Ach so, dann schneide ich es wieder aus.
Nein!
Kann man drin lassen.
Ja, genau, bei Sky, ich habe ja jetzt auch wieder ein Sky-Abo, also die Entertainment-Ticket habe ich mir jetzt wieder für 5 Monate gekauft und finde das ja ganz toll mit dem Ticket bei Sky, dass man das so hinzu buchen und wegbuchen kann, wie man möchte. Ja,
gut, genau. Das soll es dann aber zu Barry gewesen sein, wie gesagt.
Und ihr guckt jetzt beide weiter, oder?
Ja, also aber nicht nahtlos. Ich gucke jetzt was anderes, da komme ich jetzt gleich mal dazu, weil da war ich nämlich sehr positiv überrascht. Ihr werdet das ja gar nicht kennen, ihr Großstadtleute. Ein Leben ohne Internet, man kann nichts mehr streamen, Anne-Marie. Entweder man hat sich
Daniel,
dann...
Daniel, ich komme vom Dorf, ich kenne das Leben ohne
jetzt
Internet.
Jetzt zerstör mir doch nicht meine Geschichte. Jedenfalls habe ich dann so Komplett-Season-DVD mal wieder ausgekramt. Ja, es gibt noch Leute, die DVDs haben, nämlich News Radio, so eine Show aus den 90ern, also von 95 bis 99 lief das, in den Hauptrollen Dave Foley und unter anderem spielt da der Chef von News Radio, also der massenweise Geld hat, ist nämlich dieser Steven Root, der hier diesen Vermittler, diesen Agenten spielt und da war ich irgendwie sehr angenehm überrascht, dass der nochmal auftritt und ich gucke jetzt nochmal diese 98 Episoden, die es da gibt.
Wie heißt die Serie?
News Radio, die kam irgendwo auf irgendeinem normalen öffentlichen Sender damals, keine Ahnung, Anfang 2000 wahrscheinlich. Und da habe ich immer so Äppchenweise das geguckt.
Die DVDs zu Hause?
Die habe ich zu Hause noch, ja. Ich habe mir irgendwann mal die Komplettbox gekauft, weil ich die Serie, es gibt so eine Handvoll Sitcoms, deswegen ist wahrscheinlich meine Affinität für Sitcoms, wo ich immer noch mal ganz gerne eine entsprechende Box haben wollte. Zum Beispiel eine Serie, die kann total scheiße nachher sein, aber so eine Erinnerung ist die ganz gut. Die hieß Harry's Nest und man merkt auch, dass auch bei News Radio ist es auch so, das ist noch in diesem, Erik, wie hieß das früher, das Format, das Fernsehformat 6:4 oder 4:6 oder so?
3.
Oder 4:3. Und auch so mit Interlace noch, also es ist nicht die schönste Qualität, aber es ist halt gute alte Erinnerung und es kann immer noch mithalten. Es ist echt noch lustig, ich sitze immer noch da und amüsiere mich und sehr limitiert auch vom Set. Also du hast halt das News Büro, wo die ganzen Schreibtische sind, du hast das Büro des Chefs, du hast quasi das Aufnahmestudio und die Küche und manchmal noch so die Eingangslobby, das ist so das gesamte Setting für News Radio, also man sieht richtig, wie das quasi so im in front of live audience wahrscheinlich aufgenommen worden ist, wo man diese Sets so mehr mitbekommt, aber was es eben nicht hat, ist diese nervigen Laugh-Tracks, die heutzutage überall üblich sind und es ist einfach irgendwie, selbst wenn das Ding 20 Jahre alt ist, noch älter als 20 Jahre, es ist immer noch witzig und die Schauspieler sind gut und es macht einfach von hinten bis vorne irgendwie Spaß, bin mal gespannt, ich bin gerade bei Staffel 2, also ist noch viel zu schauen, 98 Episoden gibt es dort. Und ja, wie gesagt, eben Stephen Root spielt da mit und da war ich sehr angenehm überrascht, dass der bei Barry auch mitspielt und so haben so alte DVDs dann doch noch irgendwann ihre Berechtigung. Wahrscheinlich ist mein nächster Totalausfall, längerer Totalausfall im Internet sein wird, wird es nur ein wenig dauern, aber das hat Spaß gemacht. So, übrigens, das ist mein kleiner Exkurs.
Übrigens, wenn man da irgendwo auf dem Dorf ist, wo man schlechte Netzversorgung hat, ne, war ja letztens im Allgäu mit der Family und da gab es in diesem Hof, wo wir da waren, mit den vielen Tieren und so, war alles super und wunderbar. Da gab es wirklich Telekom null. Also da gab es nicht mal nur Edge, da gab es also gar kein Netz. Ja, also ich rede jetzt von normalen Handynetz. Ne? Da gab es nur Vodafone und ich hatte ja mein Tablet habe ich Vodafone und ich habe noch so einen kleinen MiFi-Router, da konnte ich mir mal wenigstens mal einen Hotspot aufmachen. Aber was die Leute dort gemacht haben, wenn sie wirklich mal, weil die hatten auch überhaupt keinen Internetanschluss, ne? Weil die sind so weit, dieser Hof da, die sind dann einfach irgendwie in die nächste Stadt zum McDonald's gefahren, da hast du irgendwie so 2 Stunden WLAN und dann haben die sich ihr iPad vollgeknallt bei Netflix mit Download und dann sind sie wieder zurückgekommen, die jungen Leute. So wird das da gemacht. Vielleicht hast du da auch was, vielleicht als Tipp für dich.
Ja,
die nächste Sendung nimmst du aus McDonald's auf.
Das wäre eigentlich geil, ne? Aber das muss dann schon sponsern, McDonald's irgendwie.
Das habe ich aber auch mal gemacht, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe und irgendwie wir gerade, da waren noch ISDN oder so und auf jeden Fall eine Zeit lang komischerweise echt langsames Internet, auch mit dem Laptop nach Gerach gefahren in irgendein Café 2 Stunden und habe mir auch irgendwelche Sachen runtergeladen oder irgendwas gemacht, ja, was zu Hause halt nicht ging.
Der Inhaber des WLANs hat dann wegen Störerhaftung eine Abmahnung gekriegt, weil das irgendwie
Nein, da keine illegalen
YouPorn.
So, bevor wir zur nächsten Serie kommen, heute sind es nur...
Ach, wir haben noch eine.
Was? Ja, Killing
wir
Eve.
Wir haben noch eine.
Eine großartige Serie. Auch mit einer bekannten Schauspielerin, die man aus Grey's Anatomy kennen könnte. Und noch ein paar anderen, die man aus diversen anderen, unter anderem der zweite, als kleine vorauseilende Betrachtung, der zweite Ermittler, neben der von Grey's Anatomy, der hat ja bei diesem...
Sandra Oh.
Heißt das so? So heißt die Schauspielerin.
Die, Sandra Oh, ja.
Ja. Nee, und der jedenfalls, ihr Kompagnon, der hat bei diesem Thin Blue Line mit Ron Atkins, wie heißt denn jetzt die Serie dazu, auch so eine Sitcom, da war der auch der...
Mr. Bean?
Ja, der Schauspieler Ron Atkins, aber nicht Mr. Bean war die Serie, sondern dieses, irgendwas mit...
Mr. Atkinson, oder?
Thin Blue Line, nee, nicht, siehst du, was Thin Blue Line, da war er so Polizeichef und hat sich auch immer darüber aufgeregt, Ron Atkins. Ich guck mal nebenbei, aber Atkinson, Anne-Marie, du hast noch ein paar kleine Sachen auch, im Vorfeld, bitte?
Der heißt
ja Atkinson, dann wegen mir Ron Atkinson.
Ja, nicht Atkins.
Sachlich bleiben hier.
Ja, oh,
Mr.
aber...
Mr. Bean, so, wo hat der mitgespielt? Der hat ja 1000 Sachen mitgespielt.
Ich guck nebenbei und du erzählst da weiter mal so, was demnächst kommen wird, wie sie sowas abgesetzt
Rescue,
wird.
Tatsächlich Liebe. Scooby-Doo, Inspector Fowler.
Inspector Fowler, ja genau, die Serie, aber die Serie dazu.
Ist eine Serie.
Ja, aber die hieß glaube ich im Original anders, die hieß dann die Inspector
Fowler. Also in der
Fowler.
IMDb heißt die Inspector Fowler, härter als Polizei erlaubt und Original Inspector Raymond
Hier,
Fowler.
Im Original heißt die The Thin Blue Line, siehst du, ich bin noch gar nicht
da. Ach nein, das ist dein Rollenname.
Ich bin noch gar nicht so weit weg gewesen davon. Und da spielt übrigens auch dieser David Hake mit und der ist da, wie gesagt, jetzt bei dieser, den Namen ich gerade wieder vergessen habe, den du gerade erwähnt hattest, der Kompagnon. Bitte?
Ach so, Sandra Oh.
Ja, ja, Sandra Oh, genau. So, aber wir schweifen schon wieder ab. Wir ja, haben ja noch ein paar andere Themen.
Und zwar, wir haben ja, wie ihr dann vielleicht merken werdet, heute nur zwei Serien, weil der Alexander fehlt, der unbedingt die fehlende dritte Serie vorstellen möchte und das dann in zwei Wochen passieren wird. Und ja, deshalb hat uns Daniel zum einen jetzt schon über seine komische 90er-Serie.
Was heißt hier komisch? Das wird leicht abwertend hier.
Ich habe News Radio gehört. Erik, kanntest du das?
Kannte das tatsächlich, ja.
Ah, okay.
Es gab auch eine Serie, die hieß Talk Radio. War auch gut.
Aber es gab noch eine, die hieß Radio City mit Michael J. Fox. Die war auch genial.
Mit dem Nachtfalken. Kennst du das?
Nee, die sagt mir jetzt gerade nichts, aber das muss nichts sein.
Nee, Talk Radio war ein Film und der Nachtfalke war eine Serie, genau so war. Jetzt wieder.
Anyway, um trotzdem hier nicht nur eine 30-Minuten-Folge an euch rauszuhauen, dachte ich mir, ist ja gerade ganz hottes Thema im Fernsehbereich im Mai, wie ihr vielleicht wisst, sind ja immer die Upfronts in New York, wo die großen Sender ihr Programm für die kommende Season, also 2018-19, vorstellen. Geht ja immer mit dem Emmy-Wochenende dann im September los. Und genau, da in einem großen Saal Journalisten und den Werbetreibenden werden dann eben die neuen Serien vorgestellt und die bekannten Gesichter der aktuell laufenden Serien sind dann auf der Bühne und machen lustige Sachen, was dann ab und zu den Weg ins Internet findet, was sehr amüsant ist tatsächlich. Zu den neuen Serien für die kommende Season werden wir euch unter dem Artikel von dem Podcast heute auf unserer Website einen Link einbetten, bei dem sehr schön untereinander alle neuen Serien aufgelistet sind, mit Informationen, auch mit, später werden da glaube ich noch auch die Trailer ergänzt. Finde ich immer sehr schön, da schon eine kurze Übersicht zu haben. Aber werdet ihr euch jetzt vielleicht auch denken, okay, wenn immer wieder neue Serien kommen, muss ja auch was abgesetzt werden. Und das passiert auch im Zuge der Upfronts immer schon. Also manche Serien werden ja schon weit im Voraus abgesetzt oder vorzeitig verlängert, aber der Großteil passiert eben auch April, Mai rum. Und da wollte ich jetzt gerne mal die Liste so ein bisschen durchgehen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht alle Serien vorlesen, aber die für uns vielleicht so ein bisschen relevant sind. Jungs, ich habe euch ja den Link auch in der Tabelle, also ihr könnt da gerne auch mal mit reinschauen, wenn euch was auffällt. Wir fangen an mit ABC. Da ist für uns eigentlich, für mich sehr relevant, weil ich so geschockt bin, dass Modern Family schon wieder verlängert wurde. Also, Erik, guckst du noch Modern Family?
Ich bin ja nicht auf dem aktuellen Stand. Ich habe da immer erstmal gewartet, bis so eine Staffel komplett versendet war und habe dann irgendwie die ganze Staffel dann geguckt. So kann man ja relativ schnell durchgucken.
Also ich finde es halt auch faszinierend, genau wie bei Big Bang Theory, dass da immer noch die Einschaltquoten da sind und dass die Storys immer noch einigermaßen nachvollziehbar und interessant gestaltet werden. Bin, glaube ich, vor 2-3 Jahren da auch ausgestiegen. Aber ja, egal. Also läuft jetzt in der 9. Staffel und wurde jetzt eben für die 10. verlängert. Für mich viel interessanter und viel spannender sind die anderen Comedies bei ABC, die alle miteinander verlängert wurden. Blackish und Fresh of the Boat, die ich ja beide sehr, sehr gern mag. Jetzt mittlerweile auch schon in der 5. Staffel. Vor allem Blackish schafft immer wieder als brisante und spannende und wirklich interessante Themen aufzugreifen. Und jetzt zum Staffelende haben die letzten 3-4 Episoden sich richtig ins Drama gewandelt. Also es gibt eine große Ehekrise bei den Johnsons, die sehr feinfühlig und sehr gut nachvollziehbar dargestellt ist. Also was das die meisten Dramen nicht mal schaffen. Und muss man sich immer ins Gedächtnis führen, dass es ja eine Comedy ist. Deshalb hier weiterhin von mir absolute Empfehlung für Blackish. Abgesetzt hingegen The Mayor, also der Bürgermeister, falls ihr
Das ist schade, ja. Die fand ich richtig gut. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen, genau.
Ich glaube, die wurde ja relativ schnell auf den Samstag-Sende- oder Freitag-Sendeplatz verbannt. Und ich glaube, das war jetzt auch noch Formsache, dass sie auch abgesetzt wurde. Genauso, Erik, für dich betrifft das. Du hast das ja, glaube ich, noch Designated Survivor mit Kiefer Sutherland.
Ja.
Ja, ist abgesetzt.
Habe ich jetzt wieder eine Mail gekriegt, dass es wieder neue Folgen gibt oder sowas?
Naja, läuft ja noch, aber sehr abgesetzt.
Ja, zweite Staffel läuft ja.
Hand abgehakt haben, wisst ihr, was ich meine? Der hat da so einen gespielt, der irgendwie seit zig Jahrhunderten in New Amsterdam lebt und aus New Amsterdam ist ja später New York geworden.
Die war cool, die war ja auch abgesetzt worden irgendwann.
Du kannst dich erinnern, ne?
Genau. Ja, die war geil.
Weil steht nämlich gerade jetzt, dass NBC eine neue Serie hat, die auch New Amsterdam heißt, ist aber eine Krankenhausserie.
Wie übrigens vor 10 Jahren New Amsterdam.
So lange her. Ja. Oh Gott, wir sind alt, Daniel, wir sind alt.
Aber wir können uns noch dran erinnern.
Das ist ich kann mich jetzt auch dran erinnern, jetzt wo du gesagt, ja. Jedenfalls hat Eric gerade über Designated Survivor.
Ach Gottchen, ja. Jetzt weiß ich nicht, wo man. Jetzt muss ich mal irgendwie wieder einen Einstieg finden, dass du das zusammenschneidest.
Ich schneide es gar nicht zusammen. Es wird einfach, bleibt einfach so, wie es ist. Mach einfach weiter.
Also Designated Survivor, mir hat die erste Staffel ja sehr gut gefallen, weil das darum ging, wie kommt er mit seiner neuen Rolle klar und wie meistert er diese großen geopolitischen Themen, die ihm gerade so auf den Tisch gegeben wurden, quasi so als Hinterbänkler und muss auf einmal die großen Weltgeschicke leiden. Und das ist natürlich jetzt in der zweiten Staffel, ist das eher so ein bisschen, ja, so eine Art West Wing irgendwie geworden. Also es ist weniger jetzt 24, sondern mehr West Wing, aber halt ein nicht so gutes West Wing, wie West Wing war, finde ich. Also hat halt eher so, ja, sind so ein paar Intrigen und da noch was und dort noch was, aber so ein, ja, so richtig, die Darsteller sind alle richtig cool und so, aber irgendwie fehlt mir da so der richtige Pfiff. Also kein Wunder, dass das dann abgesetzt wurde. Vielleicht haben die auch gemerkt, ja, eine Staffel wäre eigentlich genug gewesen und da haben sie eine gute Geschichte zu erzählen gehabt und dann Knopf dran, Ende Gelände und da die zweite Staffel schon für mich deutlich schlechter.
Okay, jetzt sind wir, also das war's so, ABC ist ja nicht so weiteres erwähnenswert. Gehen wir zu NBC. Da läuft ja sehr erfolgreich The Good Place. Haben wir ja gerade schon gesprochen mit Kristen Bell in der Hauptrolle. Erik, falls du dich erinnerst. Die bekommen,
ich erinnere mich.
Die bekommen eine dritte Staffel nächste Season. Genauso
ich habe die zweite noch nicht mal geguckt.
Da musst du gucken. Wie kannst du nach dem Ende von der ersten Staffel eine Scheiße auf die zweite gewesen sein?
Ich habe das schon wieder vergessen, dass ich da weiter gucken wollte. Braucht deine App.
USA bei Six. Genau, also das läuft weiter, genauso wie Superstore, auch eine meiner liebsten Comedy-Serien, sehr intelligent geschrieben und hat ja so viele Nebencharaktere, die aber wirkliche Charaktere sind, die laufen nicht nebenher, sondern die haben alle ihre eigenen Geschichten, du kennst sie, du kannst sie, die Eigenschaften, du weißt bei vielen genau, wie sie in Situationen reagieren würden. Ein sehr diverser Cast, ein sehr smarter Cast und smarte Dialoge, Superstore, ganz fantastisch, eins meiner Highlights jede Woche. Gefällt mir sehr, sehr gut, freue ich mich, dass sie weitergeht. Und ganz frisch bei uns vor einigen Wochen besprochen, Good Girl. Falls ihr euch erinnert, das sind die drei Vorstadt-Ladies, die zunächst einen Supermarkt überfallen und dann irgendwie in mafiöse, krumme Geschäfte reinkommen mit Geldwäsche und so weiter. Habe ich mittlerweile die ganze erste Staffel gesehen, waren glaube ich auch nur 10 Folgen. Unterhält sehr gut und ich finde so ein bisschen besser die Balance zwischen Drama und Comedy und da freue ich mich auch sehr auf eine zweite Staffel, da ist noch reichlich Stoff für weitere Geschichten. Und dann, Daniel, für dich, ich weiß nicht, Will and Grace lief ja dieses Jahr nach über 10 Jahren in der 9. Staffel war das jetzt, glaube ich, und die wurden jetzt schon für 2 weitere Staffeln verlängert.
Ja, habe ich auch gelesen. Aber
dein Kommentar?
Ja, ich muss sagen, ich muss erstmal die aktuelle noch zu Ende schauen, habe ich nämlich noch nicht geschafft, obwohl ich das sehr angetan war, brauche ich da, aber jetzt, wenn die einmal komplett ist, dann werde ich mir die am Stück nochmal geben, aber grundsätzlich freut es mich, aber ich muss erstmal das Finale gesehen haben, um tatsächlich festzustellen, ob ich mich wirklich freue oder ob es besser wäre, das zu lassen. Hast du es bis zu Ende gesehen?
Ja, das Finale war auch sehr albern. Irgendwie.
Aber positiv albern oder negativ albern?
Ach, typisch Will and Grace, also viel zu over the top und ja, aber es war okay. Man schaut die Serie auch nur eigentlich, weil man die Charaktere mag und weil man das sehr lustig findet und sehr, sehr zeitgemäß ist das ja und sehr aktuell. Also die reden ja teilweise über aktuelle Themen, die vor einer Woche passiert sind, hat man das in den jeweiligen Folgen. Also unterhält mich auch sehr gut. Lief ja jetzt auch Anfang Mai auf Pro7 an, die neue Staffel, am Mittwochabend und hatte ja desaströse Quoten. Es tut mir ja dann immer leid um so echt tolle Comedies. Mal gucken, wie lange sie das noch zeigen, bis es irgendwann auf 2 Uhr in der Nacht verbannen.
Das wäre schade.
Das wäre schade. Apropos schade, abgesetzt ist auch Great News. Hatten wir auch mal besprochen im Podcast.
Das ist nicht die Serie aus den 90ern, wo der Daniel DVDs geguckt hat?
Nein, das war News Radio oder Spin
Great
City.
Great News war mit der jungen Frau, deren Mutter plötzlich auch da bei der Newsstation arbeiten will und es gibt ein Chef, der irgendwie doof war. Das war von Tina Fey oder so. Also irgendeine bekannte Person. Aber mir hat es halt auch nicht so gut gefallen.
Wir haben ja schon ein paar E-Mails geschrieben, dass sie das mal bitte absetzen sollen. Hat uns nicht gefallen.
Ach so, ja, das ist nett von dir. Und dann greife ich einer neuen Serie von NBC so ein bisschen zuvor. Aber das ist sehr, sehr kurios, denn ihr kennt ja Brooklyn Nine-Nine. Eine, auch hier wieder, ganz fantastische Comedy-Serie. Ich glaube, wenn ich schwenken müsste, wäre Brooklyn Nine-Nine wirklich auf meiner 1 Friends lief ja bisher auf Fox sehr erfolgreich, 5 Staffeln lang. Und Fox hatte tatsächlich schon viele Serien verlängert jetzt für die neue Season. Und Brooklyn Nine-Nine war da immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Und letzte Woche, ich glaube auf den Donnerstag, haben sie gesagt, okay, Brooklyn Nine-Nine wird nicht fortgesetzt. Und irgendwie gefühlt, meine ganze Timeline hat schwarz getragen.
Habe ich sogar mitgekriegt. Das ist sogar in meiner Filterbubble aufgeschwappt.
Also das hat mich echt, also ich bin ja sonst bei Serien, meistens bin ich d'accord und sage, okay, war Zeit oder die Serie lag mir nicht so am Herzen, ist okay. Aber das hat mich echt getroffen. Ich dachte, nein, das hat wieder, weil die waren jetzt auch gerade in der Pause, irgendwie Anfang des Jahres und jetzt die Folgen wieder und es war so gut, es war so lustig und war echt traurig und irgendwie einen Tag später hat NBC gesagt, ja komm, wir machen noch eine Staffel mit denen und haben jetzt auch in näheren Interviews gesagt, sind eigentlich auch offen, vielleicht nach der 6. Staffel vielleicht nochmal weiterzugehen. Müssen jetzt natürlich schauen, wie sich die Serie im neuen Umfeld findet. Das Ganze hängt ja natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Michael Schur, der Brooklyn Nine-Nine macht, macht ja auch The Good Place bei NBC. Das ist das gleiche Studio. Also NBC wird sich jetzt nicht innerhalb von 12 Stunden gedacht haben, ja okay, Fox stößt die Serie ab, dann nehmen wir sie doch. Also da sind schon ein paar mehr Prozesse im Hintergrund und das werden die sich schon vorher gründlich überlegt haben, aber ist natürlich wieder alles gut, der Messias ist gelandet. Ja, also ich freue mich sehr. Erik, du schaust ja auch Brooklyn Nine-Nine, oder?
Ja, ja, also da habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein, weil die wirkt jetzt nicht so, als wäre die, als würde da wahnsinnig viel Geld in der Produktion stecken, dass man sagt, boah, das ist so ein kostengetriebenes Ding, wir müssen das einstellen, weil da irgendwie, wir brauchen da Millionen Zuschauer, wie es bei uns damals war. Ja, aber ich glaube,
die Quoten waren halt so richtig, richtig schlecht. Also,
aber ich glaube, im Streaming war es ganz gut. Ich habe irgendwo mal, das ist schon vor einiger Zeit her, als Netflix die Brooklyn Nine-Nine neu reingebracht hatte und da habe ich wohl irgendwo gelesen gehabt, dass die da ganz gut gelaufen sind.
Mhm. Also ich glaube, es war schon groß, dass sie überhaupt 5 Staffeln gemacht haben, glaube ich. Und die hatten jetzt, da waren sie jetzt über 100 Folgen und ab 100 Folgen können die das ja international in die Syndication, nennt man das ja, also dann weiterverkaufen und vermarkten. Und deshalb haben die jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, wir machen jetzt die 100 Folgen, dass wir da die Kohle für kriegen. Und das war's dann. Ich meine, von den Kritikern hochgelobt die Serie und eigentlich, also die Fanbase, die ist da und die ist auch sehr supportive, aber naja, reicht dann wohl für die Quoten nicht. Gut, wenn wir gerade mal bei Fox sind, Überraschung, Simpsons wurden verlängert.
Das Ding ist auch langsam irgendwie, weiß auch nicht. Aber Leute, es gibt Leute, die gucken das noch.
Viel besser, wenn man bei Animations, fällt mir gerade ein, Rick and Morty hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Folgen haben die?
70 Folgen, glaube ich.
Boah, Hammer, ey, ich bin dann mal weg, ne? Also, wenn das losgeht, ne? Also,
ja, aber über welchen Zeitraum, ne?
Das ist mir egal. Also, wenn das losgeht, ey, wenn das bei Netflix landet, die kommen irgendwie alle auf einmal, dann bin ich erstmal nicht ansprechbar für das nächste halbe Jahr oder so. Oder für zumindest ein paar Monate, ey. Rick and Morty ist ja so geil. Also ich habe jetzt wieder ein paar Folgen geguckt, die ich auf dem iPad irgendwie gespeichert hatte. Ach, herrlich, ey, so geil.
Im Urlaub, im Allgäu.
Ja, und jeden, den ich es empfehle, also der ungefähr so meinen Humor hat, ey, die lachen sich schlapp. Die kennen das vorher nicht und denken sich, was ist das für ein Scheiß und so, wenn man ein bisschen erzählt, worum es da geht. Und wenn die sich dann einmal reingefunden haben in das, das geht voll herrlich.
Ja, ich bin da ja irgendwie nicht so warm mit geworden. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Jetzt ganz kurz noch
zu Rick and Morty. Die 3. Staffel ist so geil. Da gibt es so eine Folge mit Pickle Rick. Also die ist ja so ein Internet-Meme geworden. Allein deswegen muss man eigentlich die Serie mal gucken, damit man das Internet-Meme versteht mit Pickle Rick.
Okay. Ja, ich hab's ja nicht gesehen.
Ich hab's auch nicht mal gehört, aber egal.
Folge 3 oder 4 von der 3. Staffel irgendwie ist das.
Ja, das kannst du ja mal raussuchen und von Daniel ins Dokument schreiben lassen. Dann ganz kurz zu CBS. Eine abgesetzte Serie, die wird Daniel sehr schmerzen. Superior Donuts.
Ja, leider. Also das war sehr, sehr sympathisch, aber das ist wie die Serie, die zu Ende gegangen ist. Die Mittel oben bei, nicht oben, aber ihr wisst schon, in dem Dokument weiter oben bei NBC, ABC lief die.
Glaube ich.
Aber da ist es gut, das hat man schon, die letzten 2 Staffeln dachte ich mir schon.
Ja, schon echt viele Jahre, oder?
Gefühlt 10 Staffeln oder so. Superior Donuts ist auch so ein Ding, auch relativ low budget produziert eigentlich. Schöne Gags, hat aber auch so ein, ich weiß nicht, es gibt da, wenn die nicht so einen richtigen guten Schreiberpool haben, dann merkt man dann doch schon, dass irgendwie so ein bisschen die Gags ausgehen und es ist okay, auch wenn ich es schade finde.
Okay, dann nur kurz, was mich echt, also das, da kommen ja dann manchmal Sachen, die verlängert oder abgesetzt wurden, wo ich entweder denke, wow, die laufen noch, oder wow, die Serie gab es, also die dann irgendwie nach einer Staffel abgesetzt wurden. Und das Gefühl hatte ich jetzt wieder bei Elementary, also diese amerikanische Sherlock Holmes Version mit Lucy Liu und wie heißt er?
Ja, ja. Johnny
Lee Miller, jetzt für die 7. Staffel verlängert. Also da war ich echt so, what, das gibt's noch, genauso wie Hawaii 5-0, dass das immer noch läuft und jetzt auch wieder verlängert ist, hat mich total überrascht. Hat mich überhaupt nicht entschirmt. Schaut ihr das irgendwie noch? Oder?
Nee, aber ich hab's halt eine Zeit lang, mir ging es genauso wie dir. Ich habe da durchgescrollt und eine Zeit lang wirklich gerne geguckt und dann bin ich irgendwie so abgedriftet, also Elementary, und dann jetzt festgestellt, dass es ja tatsächlich immer noch neue Folgen gibt. Genauso wie NCIS und sowas. Ne? Also alles so, was man vor Jahren mal geguckt hat.
Das wird uns noch überlebt. Genauso, und da kommen wir jetzt direkt im letzten Sender, CW, da läuft Supernatural noch und das wurde jetzt schon wieder verlängert. Also ich glaube, müsst ihr jetzt kurz nachgucken. 13. Staffel? Also für so eine Serie, für ist ja quasi, ich weiß nicht, schon Genre Superhelden, fantastisch. Dass die Jahr für Jahr verlängert werden, finde ich so schräg. Also es freut mich natürlich für die Fanbase und die sind bei 297 Folgen. Alter, Staffel 13 ist jetzt für Staffel 14 verlängert. Finde ich total krass. Also, ja. Und da jetzt bei CW Riverdale für all die Fangirls und Boys da draußen, ich weiß nicht, Daniel, guckst du noch? Hast du überhaupt geguckt oder? Doch, wir haben uns was unterhalten.
Doch, oder? Ich habe geguckt, aber ist irgendwie, das ist, wie gesagt, gibt so Serien, die ich mag die zwar, aber ich bin da irgendwie, weiß nicht, dass die driften manchmal so ein bisschen ab. Ich will nicht ausschließen, dass ich Riverdale irgendwann nochmal noch weiter gucke, aber nee, irgendwie habe ich den Einstieg
nicht geschafft. Ja, also gerade Riverdale ist echt eine Serie für mich, da stehe ich auch sehr ambivalent gegenüber, weil die schon sehr absurd ist und nicht irgendwie absurd lustige Szenen wie jetzt vielleicht Will and Grace oder das Barry, sondern echt, wo du denkst, Alter, das könnt ihr doch jetzt nicht echt drehen und ernst. Die meinen, das ist ja das Schlimme, die meinen das immer alles sehr ernst, aber das ist, ja, wie vor uns ja vielleicht, ich gucke das gerne auf dem Handy oder so irgendwie in der Bahn, also wo man vielleicht nicht ganz so aufmerksam sein muss, wo ich die Darsteller teilweise mag und ja, ein bisschen mein Pretty Little Liars. Ja, aber wo es mich sehr freut bei CW ist iZombie, wurde für eine 5. Staffel verlängert, die waren auch ziemlich, also auch keine guten Quoten und auch so, oh, das könnte echt sein, dass die abgesetzt werden. Und da hat Rob Thomas, der Creator, das ist ja auch der Veronica Mars gemacht hat, hat erst noch vor einigen Tagen getwittert, dass er unbedingt will, dass die Serie nochmal für eine 5. Staffel verlängert wird, dass er seinen Plan hat, wie die Serie enden soll, dass sie eben dann auch nach der 5. Staffel die Geschichte ihr Ende finden soll. Und ich bin super, super froh, dass sie das jetzt noch bekommt und damit ein rundes Ende. Also als Zombie kann ich auch immer wieder nur empfehlen, eine echt kluge Zombie-Serie, die sich aber echt tief mit den Charakteren auseinandersetzt. Und da als Teil der Woche eben unsere Hauptdarstellerin, die immer die Hirne der Verstorbenen ist und dadurch Flashback zu den Toten bekommt und so deren Mörder ausfindig macht.
Ist ja auch eine der Serien, die ich sehr gemocht habe in der ersten Staffel, aber über die erste Staffel dann auch den Anschluss verpasst habe und nicht weitergeschaut habe.
Ach echt?
Aber kommt irgendwann mal noch.
Aber ja. Ich glaube, die gibt es auch bei Netflix, also vielleicht, wenn du da mal, kannst ja dir vorsorglich aufs iPad oder auf dem Laptop mal so eine Staffel runterladen, dass wenn das Internet mal wieder
ausfällt. Funkabbrüche, ne?
Ja, oder Funkabbrüche hast, dass du da was schauen kannst, weil ich finde auch, lässt sich echt gut weggucken, dann immer so eine Folge. Ja, und final meine, glaube ich, wirklich Lieblingsserie der letzten Jahre und sie wird, glaube ich, jetzt für die 5. Staffel auch noch bleiben, tatsächlich Jane the Virgin von CW. Das war ja diese Jungfrau, die künstlich befruchtet wurde und dadurch schwanger geworden ist. Der Plot klingt natürlich sehr, sehr schräg und albern, aber diese Serie ist so gut. Zum Großteil eher Comedy, aber sehr, sehr viele Drama-Aspekte, sehr aktuell, sehr zeitgemäß auch, bringt immer wieder neue Fakten über unsere kubanische Familie, die eben da die Hauptrolle spielt und in Miami wohnt. Und ich habe so oft geweint bei dieser Serie, vor Lachen und auch vor Rührung. Ich kann die Serie, ich glaube, die ersten 3 Staffeln gibt es bei Netflix, ich kann die wirklich nur empfehlen, wer jetzt sagt, oh, der Plot klingt aber ziemlich öde oder an den Haaren herbeigezogen. Als Vorbild sind hier natürlich Telenovelas, ganz klar. Es ist manchmal echt schräge Plot-Elemente, die am Ende aber immer alles Sinn ergeben. Also da ist nichts, wo du dann unten durchfällst mit einem Plothole und alles für Katze, sondern sehr, sehr klug gedacht. Das sind tolle Charaktere und ja, Jane the Virgin wurde jetzt auch für eine 5. Staffel verlängert und das beispielsweise wäre dann wieder eine Serie. Die unterhalten mich jetzt immer noch ganz fantastisch, aber würde ich auch sagen, okay, nach der 5. Staffel reicht es auch, wenn sie die Geschichte klug zu Ende bringen und da habe ich sehr, sehr großes Vertrauen rein, dass sie das machen, dass die ja nach der 5. Staffel beispielsweise beendet wird und ich wäre vollkommen fein damit. Ja, genau. Also das war jetzt so der kurze Überblick. Wenn ich jetzt so überlege, also viel haben wir davon gar nicht so viele Serien geguckt, aber wir haben ja dieses Jahr auch internetbedingt gar nicht so aufgenommen. Ja, und dann können wir demnächst ab September neue Serien wieder besprechen. Das finde ich schon ziemlich spannend. Unter anderem wird es ja ein Charmed-Reboot geben, wer sich da an die drei Hexen erinnern kann. Und Roswell, die 2000er-Serie, wird auch nochmal neu aufgelegt. Und ja, bestimmt wieder ganz viel Quatsch und bestimmt wieder die ein oder andere Perle.
Und Alex wird darauf hoffen, dass immer noch irgendwann ein Lost-Reboot kommt und alles
Tatsache, zurück. Da, ja, das kann ich ja vielleicht doch schon mal ganz, ganz kurz vorwegnehmen. Auf ABC, glaube ich, wird Manifest, schau ganz kurz mal, wie das heißt, wird so ein bisschen als das neue, ja, Manifest, genau, NBC, Entschuldigung, NBC, irgendwie, also Flugzeug mit Passagieren sind, hebt ab für die ja, Passagiere, der Flug ganz normal, so ein bisschen Erschütterung und aber ansonsten ganz normaler Flug und sie landen wieder und ihnen wird gesagt, ja, ihr wart jetzt 5,5 Jahre vermisst, die Zeit auf der Erde ist weitergegangen, alles sind entsprechend gealtert, aber für die ist irgendwie in 3-Stunden-Flug vergangen und also es hat etwas Übernatürliches, etwas Fantastisches, aber große Drama-Elemente, da, weil natürlich teilweise da Paare getrennt waren und der entsprechende Partner, Partnerin auf am Boden sich nach 5,5 Jahren wieder neu verliebt, neu geheiratet, neue Kinder. Ja, also es sieht ganz gut aus. Wie eine Serie, wo man dranbleiben muss und es ist ja, wenn es nicht gerade eine Netflix-Serie ist, für viele Zuschauer mittlerweile recht schwierig, deshalb weiß ich nicht, ob die Serie jetzt über die erste Staffel quotenmäßig schafft, aber finde ich, sieht ganz gut aus. Manifest, merkt euch,
wir werden es. Wir auf dem Radar behalten. Dann kommen wir doch zu einer Serie, da bin ich immer ein wenig überrascht, da relativ viele amerikanische Schauspieler mitspielen und andererseits aber auch die klassischen ja, englischen, wenn man so diverse Serien aus England verfolgt. Und das liegt daran, dass BBC America etwas produziert hat. Also quasi so ein Mix aus beiden. Und von dieser Serie bin ich sehr, sehr angetan, da ich es von ihr erst gar nicht so erwartet hätte. Die Rede ist von Killing Eve und ich bin mir gar nicht sicher, ob es da eine zweite Staffel geben wird. Ich glaube ja, ne? Anne-Marie?
Ja.
Soll
ja
kommen. Klassisch, ja. Britische Serien haben relativ wenige Folgen. Auch so ist es hier. Es sind halt, glaube ich, nur 6 oder 8. Ich glaube, es ist 6 Episoden.
Ich glaube 8.
8? Ja. Relativ wenig. Also überschaubar. Dafür aber mit
mir. Ja,
dafür sehr, sehr toll produziert und schön gemacht. Und Anne-Marie wird uns gleich mal kurz vorstellen, worum es denn bei Killing Eve eigentlich geht.
Weißt du denn, von wem die Serie ist?
Von wem?
Ja.
Ich weiß nur, dass das auf irgendeinem Buch basiert.
Nee, achso, ja, vielleicht. Ich meine jetzt eine aktuelle Person. Und zwar von Phoebe Waller-Bridge, besser bekannt als Liebeck.
Ach ja, ja.
Also die Darstellerin, die vielleicht für euch die Amazon-Serie, oder zumindest in Deutschland bei Amazon zu finden, Fleabag, da die Hauptdarstellerin und sie hat ja selbst auch Fleabag konzipiert und geschrieben, directed, wie auch immer und die macht jetzt eben hier diesen Drama Thriller Serie. Also wusste ich vorher nicht, habe ich jetzt im Zuge der IMDb-Recherche herausgefunden und bin total baff. Also dass sie, weil das ist ja schon eine Kunst, auf der einen Seite so gute, feinfühlige Comedy wie Fleabag zu machen und dann hier sowas. Also, oder Daniel? Also,
auf alle Fälle.
Erster Gedanke
ich
hab gewesen.
Das auch nicht gesehen, aber ich glaube, die sind sehr viel breiter aufgestellt, die Briten per se, auch so in dem, was sie machen, weil sie halt, sagen wir, dieser Theaterhintergrund da sehr, sehr ausgeprägt ist. Das ist ja bei etlichen Schauspielern auch so, die, wenn man in London mal zu Besuch ist, die man dann locker auch in diversen Theaterstücken sehen kann, was dann aufgrund des noch geringeren Pools wahrscheinlich da auch einen ganz anderen Background den einzelnen Schauspielern zuordnen lässt. Das ist ja auch bei, wie hieß er nochmal, Chris O'Dowd und sowas, der ist ja auch sehr, 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 sehr breit aufgestellt.
Ja, das stimmt. Ja, insofern. Gut, aber Schauspiel ist das eine, aber Serie konzipieren ist ja nochmal was ganz anderes und Schreiben, also dass du da auch ein Gefühl für hast, für Timing und alles. Aber egal, auf jeden Fall, Phoebe Waller-Bridge ist übrigens erst 32. Ich bin total geschockt.
Du vergoldest dein Leben mit Serien, Anne-Marie.
Ich habe noch keine Serie gemacht. Ich muss was ändern. Genau, aber Killing Eve, die neue Hitshow, habe ich das Gefühl, unter den Kritikern, deshalb hatte ich die jetzt auch mal hier in den Podcast mit reingenommen. Die Hauptrolle spielt Sandra Oh, die meisten wahrscheinlich noch als Christina von Grey's Anatomy viele, viele Jahre kennen. Jetzt ist sie endlich wieder im Fernsehen zu sehen und das direkt als Hauptrolle. Ganz kurze Anekdote habe ich in einem Interview gelesen. Hat sie halt erzählt über die Serie und wie es dazu gekommen ist, dass sie irgendwie von ihrer Agentin angerufen wurde und ja, hier, ich habe einen Tipp für dich und schau mal drüber und ja, und meldet sich später. Sagt sie, ja, ich habe jetzt hier mal durchgeguckt. Welche Rolle habe ich denn? Also, weil ich finde jetzt hier gar nicht so, weil sie eben schon, also von kleinen Schauspieler, klein auch, davon ausgeht, dass sie halt nur irgendeine läppische Nebenrolle hat und dann sagt ihr eben die Agentin, nein, 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 du sollst Eve spielen, die Hauptrolle. Was halt für Sandra Oh vollkommen mindblown war, dass sie eben dafür angefragt wird und dass sie da halt in Tränen ausgebrochen ist vor Freude, vor Rührung, vor Überraschung und ja, finde ich ganz fantastisch und Spoiler Alert, sie ist genau die Richtige für die Rolle. Sie spielt Eve Polastri, ist eine Geheimdienstmitarbeiterin in England, ich weiß gar nicht.
Der MI5.
London?
Ah, ja.
Ja, MI5. Er spielt in London, ich weiß gerade gar nicht, also auf jeden Fall.
Spielt auch keine Rolle, wo es genau spielt. Ja. Sie ist halt die Agentin für den MI5.
Genau, und ist da aber eigentlich nur, hat da nur einen Bürojob. Also sie ist hochintelligent und hat so ein bisschen Vorstellungen davon, eigentlich als coole Ermittlerin oder Agentin zu arbeiten. Und letztendlich sitzt sie da aber nur am Schreibtisch, muss irgendwelche Recherche machen und noch jemanden zuarbeiten. Und sie fühlt sich da vollkommen unterfordert an ihrem Schreibtisch und träumt eben in der Fantasie davon eigentlich, coolere Sachen zu machen. Und wie wir ganz schnell feststellen, ist sie da eigentlich genau die Richtige für. Denn es kommt zu einem Mord. Also ich muss jetzt leider sagen, es ist schon 2 Monate her, dass ich den Piloten gesehen habe. Also es kommt zu einem Mord und eine Zeugin aus, ich glaube, in Wien passiert der Mord.
Der erste, muss man ich vielleicht weiß dazu gar nicht, sagen, ja,
dass sich so ganz diese ganze Serie über halb Europa erstreckt. Und auf jeden Fall eine Zeugin dieses Mordes wird nach England gebracht, soll dort eigentlich auch unter also befragt werden. Und es gibt dort auch ein paar Ungereimtheiten, dass man eben, oder dass da die Verantwortlichen vom MI5 sagen, ja, oder sie werden gefragt, gab es denn da Videoüberwachung? Und ja, ja, klar, und hier, das war ein Mann. Und einige Punkte deuten eigentlich für ihn darauf hin, dass es eine Frau gewesen ist. Und sie versucht dann auch diese Zeugin, die, ich glaube, nur Russisch spricht oder Polnisch, versucht sie dann zu befragen, zu interviewen und hat dann noch über ihren Ehemann einen Native Speaker, der eben auch Slang spricht und versucht dann eben so die wichtigen Worte oder Satzhetzen, die sie von dieser Zeugin erhalten hat, über ihn noch übersetzen zu lassen und kommt dann eben zu dem Schluss, dass es eine Killerin gewesen sein muss, aber ihr wird nicht so richtig im MI5 glaubt. Und ja, was passiert denn dann noch? Ich bin gerade voll... Oder eigentlich kann ich auch unterm Strich, also es kommt dann zu mehreren Gegebenheiten, woraus resultiert, dass sie ihren Job verliert. Also ihren Bürojob, genau, den sie ja eh nicht so mag, deshalb ist sie da auch nicht wirklich traurig drüber, aber sie versucht halt, oder sie ist halt von diesem Mord da mit dieser Zeugin irgendwie angestachelt und erkennt eben, dass sie da nicht ernst genommen wurde, aber sie glaubt wirklich, sie glaubt eben an sich selber, was ja eine tolle Charaktereigenschaft ist, was man selten in weiblichen Rollen sieht, dass sie da irgendetwas auf der Spur ist und ermitteln muss. Und sie hat da auch einen ganz coolen Kollegen eigentlich in MI5, der auch nicht zufrieden ist. Und sie wird dann angesprochen von einer weiteren, ich glaube, das ist die Russland-Expertin in MI5.
Wer die genau ist, weiß ich nicht, aber die ist halt in den Ermittlungen mit involviert und engagiert sie quasi so extern.
Genau, also sie glaubt eben auch, dass da irgendwelche Höheren etwas verbergen wollen, weil eben dieses, gab es Videoüberwachung oder gab es keine, das ist alles schon sehr suspekt. Und sie merkt das eben auch und sie versucht dem Ganzen jetzt selbst auf die Spur zu gehen. Also da unsere neue Figur, die da eben heißt Caroline Martin und sie ja startet da quasi eine eigene Einheit in irgendeinem abgelegenen Keller kaputt. Gibt da noch einen jungen Mann, der so ein bisschen das Computergenie sein soll. Von dort soll jetzt eben fortan Eve mit ihrem Kollegen, mit dem, wie heißt er?
David Haig. Achso, nee, nicht der Bill. Der, das ist der Bill.
Ja,
Bill,
ja, sorry. Genau. Ja, genau, Bill. Da sollen die so ein bisschen auf eigene Faust dann ermitteln und da eben die bisherigen Beweise zusammentragen. Die Frage ist natürlich, ja, was sind für Beweise überhaupt? Gibt es denn einen Mord da in Wien? Nein, das ist jetzt quasi die zweite spannende Komponente dieser Serie. Also wir haben einmal Eve, die MI5-Agentin und dann haben wir natürlich auch eine Mörderin, eine Killerin, die eben diese ganzen Morde, also los geht's, glaube ich, in Wien, später in Paris noch, dann Berlin, Paris, ich glaube, irgendwo in Italien dann noch. Ach, ich glaube, das ist im Piloten mit diesem älteren Herrn da.
Genau, das ist in Italien.
Genau. Also sie vollzieht sehr, sehr viele Auftragsmorde, also wirklich Auftragsmorde. Sie ist da nur ausführende Hand, sie ist sehr, sehr gut in ihrem Job. Wir bekommen auch noch nicht wirklich die Hintermänner, Hinterfrauen zu Gesicht. Das läuft da ganz kurios. Sie bekommt da irgendwelche Postkarten, wo dann Code drin sind, worüber sie Informationen über ihr neues Opfer erfährt. Sie erhält anscheinend eine sehr, sehr große Summe an Geld immer für ihre Leistung, aber ist auch ziemlich gelangweilt, weil sie eben so gut ist in ihrem Job, weil man gefühlt ihr es ja auch sehr einfach macht immer. Die Opfer sind sehr leichte Beute für sie. Und da kommt es ihr, hat man das Gefühl, eigentlich gerade recht, dass sich da in England mit dieser kleinen Gruppe um Eve etwas regt, die ihr so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel auf den Fersen ist und da findet sie natürlich Gefallen dran, weil sie eben von ihrem, also sie hat ja nichts zu tun. So alle zwei Tage fliegt sie in irgendeine europäische Stadt, killt da jemanden und dann wieder zurück in ihr hübsches Pariser Apartment, wo dann ab und zu eben einer ihrer Vorgesetzten auf sie wartet und sie entweder anmeckert, dass sie schlampig war oder ihr eben den neuen Auftrag gibt. Und daraus entspinnt sich eben aus unserer Killerin und aus ihr dann so ein richtig gutes Katz-und-Maus-Spiel, was sehr nervenaufreibend tatsächlich ist. Es geht zack, 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 die Folgen. Also da ist nicht irgendwie mal mit Füller-Folge oder mit Füller-Plot. Da ist gefühlt alles super wichtig. Es ist sehr explizit und auch sehr blutig teilweise. Es gibt weitere dritte Folge, da sind sie in Berlin. Da haben sie auch on location gedreht. Also so richtig da siehst du die Tram und dann gehen sie ins Cassiopeia, in den Club. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das bei den anderen europäischen Städten genauso ist. Macht das Ganze sehr, sehr realistisch und greifbar tatsächlich. Hat mir richtig gut gefallen, wie gesagt, ist sehr rasant, aber hat auch seine ruhigen Momente, gerade wenn Eve zu Hause ist und so ein bisschen mit ihrem Schicksal hadert, weil sie natürlich auch, also sie will die Killerin fassen, aber ziemlich schnell, begegnen sich auch ziemlich schnell. Und sie, also nicht so, dass sie gegenüberstehen oder Kaffee trinken, sondern eben solche kuriose Situation. Und Eve hadert eben auch so ein bisschen damit, dass sie auch sehr fasziniert ist von ihr und sie von ihrer Aura, weil das eine sehr, sehr attraktive Frau ist, die übrigens erst Anfang 20 ist, ich bin auch hier wieder total geschockt, dass sie sich da von ihr so ein bisschen einnehmen lassen will und ist natürlich ja eigentlich ihr großer Traum, Agentin zu sein. Und sie ist 93 geboren, kommen wir überhaupt nicht, sie ist 25, ach Gott, genau, also unsere Killerin. Und die Serie, ich habe 5 Folgen gesehen, die machen von nichts halt, also ich kann ja vielleicht so ein bisschen anteasern, relativ schnell stirbt eine von den Figuren, die wir bisher kennen. Also nicht nur so eine plumpe Nebenrolle, sondern schon eine etwas größere. Und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie es überhaupt machen. Und wenn dann so schnell, da hat mich die Serie vollkommen aus den Latschen gehauen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr sexy, die Serie. Also es gibt auch Nacktsehen oder Liebesszenen oder wie auch immer. Unsere Hauptdarstellerinnen sind beide sehr, sehr attraktiv. Also ich gucke jetzt auf jeden Fall die erste Folge zu Ende. Muss man halt sehen, wie weit sie es dann treiben, ob dann eine zweite Staffel, die ja jetzt schon bestätigt ist, ob das Spiel dann weitergeht, ob vielleicht Eve anfängt, in irgendeiner Art und Weise Gefallen an der Kriminalität zu finden, wobei es im Moment noch schwer vorstellbar ist, vor allem wenn man weiß, was sie eben Killerin getan hat. Deshalb, ewig dann dieses Hin und Her, ist ja auch ein bisschen schwierig, also das auf eine zweite Staffel aufzulagern oder dass dann einfach einen neuen Big Bad gibt, also einen neuen Bösewicht, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, aber noch ist ja nicht mal die erste Staffel gelaufen. Aber das ist wirklich eine unbedingte Empfehlung von mir. Das ist mal wieder ein schlauer Krimi, gutes Drama. Wir haben ein einen tollen Bösewichtin, wie auch immer. Also das kommt vom Aufbau her, also für mich auch so ein bisschen so an die Intensität heran, die Breaking Bad teilweise hatte. Wir haben eine tolle Eve, also Sandra Oh spielt das ganz fantastisch, also was sie mit ihrem Gesicht machen kann. Hervorragend auch so dieses, wir lernen eben am Anfang ihren Mann kennen und eigentlich diese liebevolle Ehe, die da besteht. Aber umso weiter sie sich eben in diese Untersuchung des Hals, umso weiter sie dort herangeht, umso mehr verändert sich natürlich da auch das Gefüge, weil sie sich natürlich auch zur Killerin hingezogen fühlt und Gefühle erkennt, die sie sonst eben in ihrem ollen Bürojob also nie ausleben konnte. Und das ist halt super spannend. Und ja, also ihr merkt schon, ich bin sehr begeistert. Ich kann es nur empfehlen. Ja.
Da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Du hast relativ viel ausgeführt. Und das Einzige, was man vielleicht noch sogar quasi als Disclaimer hinzufügen muss, auch wenn es eine britische Serie ist und dann merkt relativ schnell, auch wenn britische Serien sonst relativ langsam erzählt sind, hat die hier ruhige Momente, aber im Großen und Ganzen aufgrund der Fülle der Details, die hier mitgeteilt werden und gezeigt werden, ist sie doch relativ rasant, also ganz untypisch für britische Serien eigentlich wiederum und sehr, sehr schön gemacht, der ganze Cast funktioniert perfekt, die Inszenierung ist manchmal, wie plausibel ist es, dass es so eine Auftragskillerin gibt oder Killerin, die durchs Land reist und da so einen nach dem anderen umbringt? Das ist manchmal so ein bisschen an Haaren herbeigezogen,
ja,
aber die Chemie dahinter.
Ja, erwischt wird und ja klar.
Die funktioniert halt super und deswegen wirklich ganz, ganz dringend empfohlen. Mir geht's ähnlich wie bei dir, die Frage, wie setzt man sowas fort? Also entweder man nimmt eine der Personen raus, also Eve, die Ermittlerin oder die Killerin und setzt eine neue Killerin an oder man treibt dieses Katz-und-Maus-Spiel endlos fort, was meistens dann hinten raus nicht richtig gut funktioniert in meinen Augen. Sind wir gespannt, wie du schon sagtest, erstmal abwarten, was Staffel 1 jetzt am Finale bringt, wie das ausgebaut wird, wie es endet. Eine sehr, sehr dringende Schauempfehlung, Killing Eve, unbedingt mal reinschauen. Tolles Ding.
Erik wird jetzt auch reingehen.
Wo kann man das jetzt gucken? Habt ihr das schon gesagt?
Na, oder? Über die BBC, ich glaube in Deutschland. Ich glaube, Netflix war gewesen, aber offiziell gibt es da noch nicht.
Genau, aber du kannst das, wie gesagt, über diese entsprechenden Streaming-Plattformen von BBC kannst du das gucken. Musst bloß, wie gesagt, gibt es so ein Proxy-Dingsbums da, dass du halt mit der britischen Vorwahl.
Ich habe ja BBC hier über
Satellit. Oder so, genau.
Ja, mal gucken, warte mal, sehen, wo das läuft. BBC 1 wahrscheinlich oder so. Machen wir, finde ich mal raus. Genau. Vielleicht läuft es, dann programmiere ich mir das mal.
Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr empfohlen und unbedingt mal reinschauen. Das soll es dann auch für diesmal gewesen sein. Zwei wirklich schöne Serien, die man da dringend empfehlen kann. Barry und beide irgendwie in gewisser Weise ähnlich. Ne? Beide sind auch so ein bisschen Psychopathen, die Mörder da in den beiden Fällen, nur auf ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
Ja, aber eigentlich ja beide führen auch nur Aufreger aus. Also die haben
machen nur ihren Bürojob, ne? Nur auf ganz andere Art und Weise.
Keinerlei Beziehung zu den Opfern, wobei bei Barry wird es ja dann irgendwann persönlich, aber ja, haben wir direkt eine Parallele.
Genau. Daumen hoch. Barry, Killing Eve, schaut unbedingt mal rein und lasst uns doch mal wissen, ob es euch gefällt in den Kommentaren. Die kommen mir immer ein wenig zu kurz. Werden wir, wie immer versprochen, beim nächsten Mal ein wenig mehr drauf eingehen nochmal. Werden entsprechend vielleicht auch nochmal mitteilen, was denn so an neuen Serien da nochmal rausgekommen ist oder jetzt demnächst rauskommt. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net